Seid herzlich willkommen heute zum Gottesdienst K3. Ich bin eigentlich sehr dankbar, hier stehen zu können, obwohl ich auch sehr nervös bin, weil ich euch heute vielleicht ein bisschen mitnehmen möchte in eine Geschichte, die mich in den letzten 12 Monaten ganz schön hat lernen lassen, was es heißt, wenn es mal nicht so routiniert, nicht so normal, nicht so glatt läuft, wenn alles so seine gewohnte Bahn hat, das habe ich viele Jahre erleben dürfen, wenn das Ganze mal so ein bisschen ins Wanken gerät. Und ich habe mich auch gefragt, ich weiß nicht warum, es ist, glaube ich, jetzt in der kürzesten Zeit der letzten 2-3 Monate nach den Sommerferien, dass wir das dritte Mal uns zum Thema hier zusammenfinden, um über Glauben nachzudenken. Da könnte man sich die Frage stellen, warum? Vielleicht ist es eine Zeit, wo einige von uns vielleicht gerade in diesem Punkt besonders herausgefordert sind. Vielleicht ist es eine Zeit, wo wir auch als Gemeinde vor Entscheidungen stehen, die Glauben brauchen. Die nicht nur einfach kluges Handeln brauchen, sondern Glauben brauchen. Und so ist es mir auch in der letzten Zeit gegangen. Und daraus werde ich euch auch gleich ein bisschen mit reinnehmen in eine persönliche Geschichte. Vielleicht machst du mal die erste Folie. Ich will nicht aufgeben zu glauben, heißt mein Thema heute. Und eigentlich sollte davor jetzt noch so ein kleiner Einspieler kommen. Der war nur gespickt mit Zitaten. Wie man Menschen motiviert, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. In diesen Zitaten... Das hat jetzt mit der Technik mal wieder nicht geklappt, das hier ablaufen zu lassen. Ich habe dann aber auch gesagt, es ist eigentlich auch egal. Denn in diesen Zitaten wollte ich eigentlich nur deutlich machen, wie inhaltlich hohl diese Zitate sind, wenn ich auf meine eigene Kraft setze. Diese Zitate hatten alle etwas damit zu tun, ich schaffe das, du schaffst das. Du musst nur dran glauben, dann wird alles wunderbar. Ich glaube, dass Glaube so nicht ist. Ich will euch mal eine Geschichte erzählen und bitte versteht mich richtig. Ich habe mich lange gefragt, ob ich das tun soll. Aber ich glaube, die Inhalte der Predigt werden authentischer, wenn ich euch einfach mal erzähle, was ich in den letzten 12 Monaten erlebt habe. Viele, die mich näher kennen, wissen, ich war in einer sehr gut situierten Firma, der es finanziell sehr gut ging, die weltweit mit einem Premium-Produkt auf dem Markt war. Ich durfte für viele Bereiche Europas Vertriebsleiter sein. Also es war so eine richtig gute Position. Allerdings veränderte sich der Markt in dieser Branche und ich war direkt dem Firmeninhaber unterstellt. Und wir haben uns in den letzten 2 Jahren, also 2017, 2018, immer sehr starke Kämpfe uns unterstellt, weil ich immer gesagt habe, Thomas, der hieß übrigens auch Thomas, das wird nicht auf Dauer funktionieren, mit diesem Premium-Produkt alleine die nächsten 10 Jahre zu überstehen. Wir müssen uns verändern. Wir müssen Produkte entwickeln, die der Markt braucht und nicht an diesem einen Produkt, in dem sie wirklich Marktführer bis heute sind, dran festhalten. Und ich wurde immer unzufriedener. Und ich fühlte auch so, wer mich ein bisschen so vom Charakter her kennt, weiß, ich bin jetzt nicht so der Verwalter und auch nicht so der Administrative. Ich bin eigentlich so jemand, der gerne so draußen was bewegt und mit Menschen unterwegs ist, neue Produkte vorstellt, also halt der klassische Vertriebler. Und ich wurde unzufrieden. Und dann, wie gesagt, ich war fast 17 Jahre in diesem Unternehmen und in dieser Branche, die sehr überschaubar von der Größe ist, hatte ich auch immer mal wieder Firmen, die mich abwerben wollten für sich. Und ich habe das immer aus Loyalität abgelehnt. Aber diese Unzufriedenheit, die sich da so entwickelte, hat mich immer mehr mit diesem Gedanken beschäftigt, ach, vielleicht doch noch mal was Neues probieren. Und dann hatte ich eine Firma, den Inhaber kannte ich seit vielen, vielen Jahren. Und der hat immer zu mir gesagt, wenn meine Firma größer ist, eine gewisse Größe erreicht hat, dann bräuchte ich eigentlich so einen Mann wie dich, der mir den Vertrieb macht und das Marketing. Und dann haben wir uns immer so unterhalten und irgendwann ist es dann dazu gekommen, ich habe mich abwerben lassen. Habe dann bei meinem Chef gekündigt, der sehr konsterniert war darüber, und bin in diese neue Firma gegangen. Und meine Frau könnte das jetzt bestätigen, ich habe da in diesem halben Jahr Probezeit, das ist auch in solchen Positionen immer noch üblich, ein halbes Jahr Probezeit. Und wer das nicht wissen sollte, in diesem halben Jahr bist du freiwillig. Da kann alles passieren in diesen 6 Monaten. Das war das Risiko. Aber ich war mir ja so sicher, ich hatte auch wirklich dafür gebetet und hatte den Eindruck, dass das dran ist. So, und dann habe ich da angefangen, habe alles gegeben, habe mir eine Wohnung unten in Backnang, kennt wahrscheinlich kein Mensch, doch Volker kennt es, weil er mal da unten gelebt hat, bei Stuttgart, eine Wohnung genommen, habe dann wirklich Vollgas gegeben. Und dann war die Probezeit, war vom Termin her Ende April. Am 21.04., ich werde es nie vergessen, der Dienstag nach Ostern, bekomme ich einen Anruf aus China von den beiden Inhabern der Firma. Und sie sagen mir, Thomas, wir waren per Du, wir kannten uns wirklich gut und lange. Thomas, wir haben uns entschieden, uns von dir zu trennen. Habe ich gedacht, okay. Es gab keine Anzeichen vorher. Es gab keine Anzeichen. Im Nachhinein weiß ich, woran es gelegen hat, aber das gehört jetzt hier nicht hin. Und ich stand auf einmal da und alles war erstmal am Ende. Wer mich kennt, weiß, ich bin dann erstmal jemand, der dann am liebsten so eine lange Brücke entlang läuft, in der Hoffnung, dass man irgendwann einfach runterfällt und es ist vorbei. War aber nicht so. Und dann musste ich mich irgendwie fangen, und irgendwie überlegen, wie könnte es denn weitergehen? Und dann wurde mein Glaube wirklich nochmal herausgefordert. Erstmal diese zweifelnden Fragen natürlich, was ist passiert? Warum ist es passiert? Wieso? Ich habe das doch mit dir gemacht, Gott. Ich habe doch gebetet und ich wollte diese Veränderung und ich hatte das Gefühl, du wolltest sie auch für mich. Wollte er auch, aber eben nicht da. Und dann ging das Ganze so hin und her und ich weiß nicht, ich habe dann auch Nächte schlecht geschlafen und in einer Nacht, da habe ich so über diese Geschichte von Gideon nachgedacht und dann hat der Gideon sagt ja dann einmal, ich brauche ein Zeichen und noch ein Zeichen und noch ein Zeichen und Gott ist ja da sehr gnädig und gibt ihm das Zeichen hin und vor und zurück. Und da habe ich einfach nur zu Gott gesagt, ich habe davor auch gebetet, aber irgendwie schon auch ein bisschen in Richtung Anklage oder Zweifeln. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich brauche heute auch ein Zeichen von dir. Und eigentlich brauche ich 2. Und bin dann irgendwann um 7 Uhr dann runter zu uns in die Küche, in die Kaffeemaschine, habe mir einen Kaffee gemacht. Und ich hatte vorher einen sehr großen Kunden, den ich schon in der ersten Firma hatte, den hatte ich immer auf dem Schirm, den für diese neue Firma zu gewinnen. Und dann habe ich das aber noch nicht umgesetzt. Und dann hatte ich aber trotzdem mit dem Geschäftsführer schon einen Termin vereinbart. Und dann habe ich ihn angerufen, den kannte ich auch eben schon sehr lange. Und habe gesagt, hör mal Frank, der Termin kann nicht mehr stattfinden, denn die Firma hat mich gerade rausgeschmissen. Also der Termin macht keinen Sinn mehr. Und dann sagt er zu mir, und darin kam wirklich, das war alles an dem Tag, wo ich um ein Zeichen gebetet habe, kam und sagte er zu mir, Thomas, wir überlegen gerade in der Firma etwas zu installieren. Ich würde den Termin mit dir gerne mal aufrechterhalten, den wir vereinbart haben. Vielleicht können wir über was sprechen. Bei dieser Firma bin ich heute, wieder in der Probezeit, die jetzt, so Gott will, Ende nächsten Monats abläuft. Die Zeichen stehen gut. Aber es war eine sehr starke, turbulente Zeit. So viel jetzt einfach nur mal zu meiner Geschichte. Ich möchte euch erzählen, ich war jetzt in Mallorca im Urlaub und vielleicht kannst du mal die nächste Folie machen. Kennt ihr vielleicht die Kathedrale in Palma? Und ich hatte mich in den letzten Monaten sehr mit Glauben auseinandergesetzt und immer gedacht, wie kriegen wir das hin, wie kann man da vielleicht auch mal mutmachend sein. Und dann waren wir in dieser Kirche, Susanne und ich jetzt, und da gab es eine Ecke in dieser riesen Kathedrale und da wurde man eingeladen, sich einen so wie wir das hier auch schon mal gemacht haben, man konnte einfach einen Zettel nehmen, auf diesem Zettel stand ein Bibelvers und diesen Bibelvers, den sollte man ins Gebet bringen und den für die nächste Zeit mit sich nehmen. Machen wir eine Folie weiter. Das war mein Vers. 2000 Kilometer von hier entfernt, in der Kathedrale zu Palma, bekomme ich diesen Bibelvers. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Und irgendwie hat mich das schon echt sehr berührt. Und ich möchte euch etwas einfach heute weitergeben. Es geht mir einfach darum, dass wir mal über Glauben wirklich nochmal nachdenken, was das eigentlich ist. Wir kennen, die meisten von uns, die mit der Bibel groß geworden sind, kennen ja den Vers aus Hebräer 11, Vers 1. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Rechnen mit, ein Überzeugtsein, das ist ja etwas Aktives. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so in den leeren Raum gesprochen, sondern da ist ja eine Zusage drin, aber auch eine aktive Seite von mir, das zu glauben, also das für wahrzunehmen, dieses Rechnen mit Gottes Treue, Rechnen mit der Güte Gottes, Rechnen mit dem, dass er etwas tun kann. Ich weiß nicht, so ein paar, Volker könnte sich vielleicht noch daran erinnern, vor vielen, vielen Jahren hatten wir hier in Schwelm immer eine Jugendkonferenz. Und da gab es einen Referenten, der hat dann vor den Jugendlichen gesprochen. Und dieser Referent stellte uns zwei Fragen. Die erste Frage war: Glaubst du, dass Gott in der Lage ist, alle Probleme in dieser Welt auf seine Art und Weise zu lösen? Und von uns Jugendlichen kam ein ziemlich deutliches: Ja, klar, ist doch der allmächtige Gott. Klar hat er alles im Griff. Ich will euch eine zweite Frage stellen. Glaubst du, dass Gott in der Lage ist, dein ganz persönliches Problem, was du mit dir rumschleppst, zu lösen? Die Antwort war jedenfalls wesentlich verhaltener als das erste Ja. Warum ist das so? Natürlich, weil diese ganz persönlichen Dinge viel, viel, viel näher an uns herantreten, als wenn wir jetzt so über diese allgemeinen Probleme nachdenken. Aber wenn es uns so ganz persönlich trifft, dann ist das natürlich etwas, wo ich mir fragen muss: Glaube ich wirklich an das, was ich theoretisch vielleicht weiß? Glaube ich wirklich, dass Gott etwas für mich tut? Und mir ist dann nochmal sehr bewusst geworden, ich habe natürlich in der Zeit dann auch manche Lieder gehört, manche Predigten, das können wir ja heute super auch mal, Predigten von anderen, von Gott begnadeten Menschen zu hören und sich da mal Impulse mitzunehmen. Und unter anderem habe ich mir auch eine Predigt angehört, die mir sehr gut getan hat, und ein bisschen von dem, was ich euch jetzt sage, kommt auch aus dieser Predigt zumindest ein paar Verse. Und was mir mal sehr gut getan hat, ist, dass er mal die Frage stellt: wie kann ich denn meinen Glauben wirklich so feste machen, dass er bei mir Bestand hat? Und dann sagt er einen sehr provozierenden Satz. Und er sagt: Die Substanz meines Glaubens ist sein Wort und sein Versprechen. Und dann kommt ja so in einem erst selber mal so die Frage auf: Aha, also Glaubenserfahrungen kann nur derjenige machen, der in der Bibel sattelfest ist, der alles kennt und sonst nicht. Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass es für uns ganz wichtig ist, uns mit seinen Versprechen und mit seinen Zusagen auseinanderzusetzen. Ich bringe euch mal ein Beispiel. Wenn zum Beispiel unser Problem oder mein Problem damals war ja natürlich jetzt auch so ein bisschen dieses Finanzielle, wie geht das jetzt weiter? Ich hatte null Ahnung. Ich stand auf einmal beim Arbeitsamt. Das habe ich in 40 Jahren nicht erlebt. Wusste überhaupt nicht, wie das funktioniert. Musste meine Frau sogar noch mal genau fragen, wo das ist in Wuppertal. Wie man da hinfährt und ob man da parken kann. Aber dann kommt doch schon manches so ins Wanken. Und dann werden auf einmal Bibelverse, die man vielleicht zigmal schon gelesen hat, haben auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Wenn zum Beispiel Philipper 4,19 sagt: Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Das ist eine Zusage. Das ist eine Zusage. Wenn ich ein Problem spüre von Versorgung, dann darf ich mich auf dieses Wort stützen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das uns auch noch mal wirklich sehr, sehr bewusst machen. Was ich möchte, ist, ich möchte euch gerne in 6 Punkte kurz mitnehmen, um vielleicht zu sagen, euch zu helfen oder mir zu helfen, nochmal in diesem Punkt, ich will nicht aufgeben zu glauben. 6 Punkte aufzeigen, warum wir nicht aufgeben sollten zu glauben. 6 Punkte, die uns gegenseitig aber auch ermutigen können, nicht aufzugeben. Und wo wir vielleicht auch anderen eine Hilfe sein können. Vielleicht machst du mal weiter, Ben. Genau. Mein erster Punkt, gib nicht auf, weil Gott dich nicht aufgegeben hat. Und die Stelle, die ich dazu ausgesucht habe, heißt, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Ganz kurz vom Hintergrund. Dieser Bibelvers entspringt der Rede Moses, die er vor dem Volk hält, als er den Stab eigentlich übergibt an Josua. Und das, was er da sagt, ist eingebettet in eine Geschichte, die sie während der Wüstenwanderung erlebt haben. Sie waren auf dem Weg durch die Wüste und sie mussten durch die Landstriche von 2 Königen, die hießen Sion und Og. Und dann haben sie ganz vorsichtig angefahren und haben gesagt, wir wollen gar nichts bei euch machen, wir wollen einfach nur durch. Aber die haben das zum Anlass genommen, mit ihnen Streit anzufangen und Krieg zu führen. Und dann bekommen sie diese Zusage, dass Gott für sie streiten wird, dass Gott das machen wird und sie kriegen einen großartigen Sieg und können weitergehen. Daran erinnert Mose hier während der Stabübergabe an Josua das Volk und sagt, guck doch mal, gebt nicht auf, weil Gott hat euch nicht aufgegeben. Gott ist doch da mit gewesen und hat euch doch einen Sieg geschenkt. Erinnert euch doch mal daran und ihr habt es öfter erlebt. Und wenn ihr eins sicherlich, wenn ihr ehrlich seid, genau wisst, dann liegt es nicht daran, weil ihr so toll wart. Ihr wart doch oft für Gott auch eine Enttäuschung und habt nicht alles richtig gemacht. Aber Gott hat einen Bund mit euch. Gott hat gesagt, ich werde euch dahin bringen. Ich werde euch nicht aufgeben. Es gibt in 5, das können wir jetzt zeitlich gar nicht schaffen, es gibt in 5. Mose 7 eine Stelle, wo Gott sagt, dass er nicht sie erwählt hat, weil sie was Besonderes oder was Großartiges sind. Nein, weil er sich entschieden hat für sie, für dieses Volk. Deswegen hat er gesagt, ich will euch nicht aufgeben. Das ist mein erster Punkt. Und es ist interessant, wusstet ihr, dass im Neuen Testament gibt es 750 Verheißungen? Allein im Neuen Testament. Das sind mehr als 2 pro Tag. Zugegebenermaßen sind nur 250 eigenständige, die anderen leiten sich ab oder wiederholen sich im Neuen Testament. Aber immerhin, 250 ist schon eine Menge, oder? Wenn wir die alle auf dem Schirm hätten, also ich habe sie nicht. Aber das wäre doch schon, dann wüssten wir, bittet, so wird euch gegeben. Glückselig sind die Leidtragenden, sie sollen getröstet werden. Also es macht schon Sinn, sich auf die Suche nach diesen Zusagen und Verheißungen zu machen. Und eins kann ich euch versprechen, man muss nicht lange lesen, um auf eine zu stoßen bei 750 im Neuen Testament. Ben, mach mal weiter. Der zweite Punkt für mich ist, gib nicht auf, weil andere darauf zählen, dass du nicht aufgibst. Ich finde, das war für mich ein Punkt, den habe ich in meiner Geschichte persönlich erlebt. Unsere Kinder, das war wie gesagt im April, Osterferien, unsere Kinder waren alle auf einer Freizeit. Und als dieser Hammer bei mir einschlug, hat Susanne gesagt, Mensch, wir müssen es den Kindern erzählen. Und ich habe gesagt, nein, das tun wir nicht. Wir erzählen es ihnen nach der Freizeit. Wir wollen sie damit jetzt nicht belasten. Und danach haben wir sie eingeladen und ich habe ihnen das alles erzählt und bin sehr dankbar. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Kindern. Da sind wir wirklich sehr, sehr dankbar für. Und wisst ihr, was mich am meisten berührt hat? Ist, dass meine Kinder mir gesagt haben, wir haben doch als Familie schon manches erlebt. Hör nicht auf, daran zu glauben, dass Gott für dich einen Weg hat. Das hat mich irgendwie beeindruckt, weil sie gesagt haben, hör nicht auf. Und ich habe hier diesen Bibelvers dazu, eine Generation wird es der anderen rühmen, deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät und deine Wunder will ich bedenken. Ich glaube, es macht Sinn, deswegen dran zu bleiben, weil andere darauf zählen, dass wir dranbleiben. Ich glaube, das ist wichtig, auch für uns hier als Gemeinde. Ich glaube, dieses Mutmachen des Glaubens des einen auf den anderen. Ich musste da an zwei Situationen denken. Die eine kennt ihr ganz bestimmt. Das finde ich so beeindruckend bei dem Verhältnis von Paulus und Timotheus. Die lange schon in der Bibel lesen, kennen diese Stellen ja gut, wie Paulus zum Beispiel einmal Timotheus darin ermutigt und sogar zurückgeht bis in die Herkunftsfamilie, bis zu seiner Urgroßmutter und ihm sagt, guck mal, Timotheus, der Glaube, der schon in deiner Urgroßmutter und Großmutter war, Großmutter und Mutter war, dieser Glaube, davon bin ich überzeugt, ist auch in dir. Das war Paulus Motivation an Timotheus, im Glauben stark zu werden oder zu bleiben, dass er ihn motiviert hat. Und er stellt sich dann selber natürlich auch als Beispiel hin. Und ich glaube, wenn Paulus sich als Beispiel hinstellt, tut er das nicht im Sinne von, ich bin der Held oder ich habe was geleistet oder in Arroganz, sondern ich glaube, er tut es, weil er was erlebt hat und weil es ihm wichtig ist, dieses weiterzugeben und dadurch auch eine Motivation zu sein. Oder glaubt ihr die Geschichte mit Petrus im Gefängnis? Die hätte so motiviert stattfinden können, wenn nicht der eine dem anderen gesehen hätte, wie stark er ist. Die Gemeinde, die betet, hat Petrus motiviert. Und Petrus erscheinen an der Tür war so unglaublich, dass sie der Magd sahen, du hast einen an der Waffel. Der kann da gar nicht stehen, aber er stand da. Also auch da war wirklich diese Motivation. Ein dritter Punkt. Ja. Gib nicht auf, weil Gold durch Feuer veredelt wird. Das ist uns sicherlich bekannt, dass das immer gerne als Beispiel gebracht wird, wenn es um Glaubenserprobung geht. Und dieser Bibelvers, der dazu steht, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Denn wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Was es heißt, wenn Gold durch Feuer erprobt wird, muss ich euch nicht erzählen. Das haben wir ja in den Predigten zuvor schon gehört. Nochmal in Erinnerung. Egal wie oft Feuer in den Ofen kommt, die Substanz und die Menge des reinen Goldes nimmt nicht ab. Wenn es Gewichtsverlust gibt, dann gibt es das nur durch die Fremdstoffe, die noch in der Substanz drin sind. Und mir ist an diesem Punkt nur noch mal sehr wichtig geworden, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen müssen. Wisst ihr, das hört sich, ich mache mich da jetzt wirklich nicht drüber lustig, aber mir ist das nur noch mal so bewusst geworden. Wenn ich 5 Brote in der Gefriertruhe habe und ich bete dann im Vater unser täglich Brot gib uns heute, dann ist das jetzt keine direkte Glaubensherausforderung, der ich mich da gerade stelle. Damit werte ich nicht dieses Gebet ab. Bitte, ihr wisst, dass da eine viel tiefere Bedeutung drin steckt. Aber das ist mir nur noch mal wichtig geworden. Das fordert meinen Glauben natürlich nicht heraus, so sehr. Aber wenn ich mal an Grenzen geführt werde, wie bei mir in der Situation, dass ich auf einmal da stehe, nicht wissend, wie geht das denn jetzt hier weiter? Wie ist die finanzielle Versorgung? Man hat ein Haus, das immer noch nicht ganz bezahlt ist. Man hat Kinder, die man vielleicht noch unterstützt. Man hat ja einfach auch ein Apparat, der weiterlaufen muss. Und wenn dann wirklich diese Herausforderungen kommen, dann ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir dranbleiben, dass wir wirklich auch mal etwas aushalten. Und mir ist in meiner Geschichte nur noch mal sehr groß geworden, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich ganz bewusst gesagt habe, ich werde jetzt nicht die Vergangenheit in Frage stellen, nicht meine Entscheidung in Frage stellen, sondern ich werde einfach nur beten, Herr, es ist, wie es ist, und ich möchte dich erleben, dass du mir zeigst, wie es hier weitergeht. Und ich hatte das Gefühl für mich, es gab da so einen gewissen Punkt, da hat sich was gedreht für mich. Und ich konnte dann anders irgendwie mit der Sache umgehen. Und ich fand das, ja, für mich war das, glaube ich, nochmal eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Paulus drückt das mal so aus. Er sagt in 2. Korinther 4, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist, eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist, denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare aber ewig. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass Paulus das in einer gewissen Selbstherrlichkeit oder Arroganz gesagt hat, sondern zutiefst von dem, was er für Erfahrungen gemacht hatte. Gehen wir einen Punkt weiter. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Gib nicht auf, weil es dem Entmutiger gefallen würde, wenn du aufgibst. 1. Petrus 5, Vers 8 sagt, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt am Glauben festhaltet. Und dann kommt ein Einschub und dann heißt es weiter, dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf einen festen Boden stellen. Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. Ich glaube, dass es hier ein ganz wichtiger Punkt ist, nicht aufgeben, weil wir auch den Auftrag haben, Satan in seine Schranken zu weisen, dem Entmutiger. Er hat nicht das letzte Wort. Ich glaube, das ist wichtig. Nicht aufgeben, um Satan daran zu erinnern, dass ich auf der Seite des Siegers stehe und nicht auf der Seite des Verlierers. Der Entmutiger will die Prüfung nutzen, damit du zu Fall kommst oder ich zu Fall komme. Gott will sie nutzen, um mich stark zu machen. Ich werde immer hier an die Geschichte Hiobs erinnert. Und glaubt mir, ich werde jetzt nicht über Hiob predigen, ganz sicherlich nicht. Da hätte ich überhaupt nicht den Mut zu. Was hat der Mann durchgemacht? Und wie sehr ist der im Glauben geprüft worden? Aber es gibt zwei Aussagen in diesem Buch. Die möchte ich euch mitgeben. Es gibt einmal die Aussage, wo Satan zu Gott sagt, aber strecke doch nur einmal deine Hand aus und lege sie an sein Gebein und Fleisch. So wird er sich sicherlich von dir lossagen. Offen von dir lossagen. Da sagte der Herr zu Satan, gut, er soll in deine Gewalt gegeben sein. Nur sein Leben sollst du verschonen. Und dann gibt es eine zweite Aussage, die Hiob zu Gott sagt: Fürwahr, ich habe geredet, ohne zu verstehen, über Dinge, die zu groß für mich und unbegreiflich sind. Höre doch, ich will nun reden, ich will dich fragen, du belehre mich. Vom Hören und Sagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Für mich waren diese beiden Verse immer Schlüsselverse, um dieses Buch in seiner Aussage überhaupt zu verstehen, weil eigentlich, jetzt die Theologen unter uns wissen ja wahrscheinlich, oder man vermutet ja, dass es das älteste Buch der Bibel überhaupt ist, oder die älteste Geschichte. Und warum ist das gleich so ein Buch, wo man so mit so viel, ja, mit Schrecken und mit Herausforderungen und mit Prüfung konfrontiert wird? Aber ich glaube, in dem Buch steckt eben auch eine ganz große Wahrheit drin, viele große Wahrheiten drin, aber eine, die mir immer das Buch überhaupt verständlich oder zugänglich gemacht hat. Und die eine Aussage ist: Gott setzt Satan hier eine Grenze. Es ist ganz klar, er sagt ihm: Sein Leben rührst du nicht an. Für mich ein Beweis dafür, Gott hat die Fäden in der Hand. Gott sagt: Das Leben gehört mir. Und so dürfen auch wir durch Prüfungen gehen, in dem ganz klaren Bewusstsein, dass Gott hier das Sagen hat und nicht das Schicksal und nicht der Zufall und nicht irgendwelche bösen Menschen, die uns was wollen, oder die Krankheit oder was auch immer uns in diese Prüfung bringt. Das hat nicht die Oberhand, sondern da gibt es noch etwas, was da drüber steht. Und das Zweite, was ich an diesem Buch bezeichnet finde, ihr müsst mal das letzte Kapitel lesen, da habe ich ja diesen einen Vers draus gelesen, und dann ist es etwas ganz Interessantes, was der Herr dann, nachdem alles wieder gut wird und nachdem Hiob gesagt hat: Meine Augen haben dich gesehen, und alles wieder intakt gebracht wird, alles wiederhergestellt wird, heißt es: Der Herr aber segnete die nachfolgende Lebenszeit Hiobs noch mehr als seine frühere, sodass er es auf 14.000 Stück Kleinvieh, 6.000 Kamele, 1.000 Joch, 5 Rinder und 1.000 Eselinnen brachten. Auch wurden ihm wieder 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Die eine nannte er Jeremia, die andere und so weiter, dritte so und so. Und man fand im ganzen Land keine so schönen Frauen wie die Töchter Hiobs. Und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil unter ihren Brüdern. Danach lebte Hiob noch 140 Jahre und seine Kinder und Kindeskinder 4 Geschlechter. Dann starb Hiob alt und lebenssatt. Wir reden über ein alttestamentliches Buch. Ich habe den Segen nur deswegen vorgelesen, weil das damals so wurde Segen gezeigt. So wurde Belohnung gezeigt. Eben durch irdische Güter, durch eine Familie, durch viele, durch ein langes gesegnetes Leben und ein Ausscheiden aus diesem Leben lebenssatt an Jahren. Also das hatte nichts mehr mit dem zu tun, was er in dieser Prüfung alles für ein Hin und Her gehabt hatte. Und ich glaube, dass es für uns genau so sein darf. Das sage ich jetzt nicht von oben herab, sondern ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir auf das sehen, das war auch in den Liedern so schön, dass wir auf das sehen, was das Ergebnis ist. Dass uns das ganz groß helfen kann, auch in einer Glaubensprüfung zu überstehen oder sie zu durchstehen. Denn was kann für uns bedeutender sein, als zu wissen: Begnadet berufen, ewiges Leben und auf dieser Erde ausgestattet mit einem kraftvollen Glauben, auf festen Boden gestellt und den Allmächtigen auf unserer Seite. Ich denke, das ist wirklich eine große Hoffnung, die wir da haben. Vielleicht zu meinem, machst du nochmal? Genau. Gib nicht auf, weil alles, was gut und wertvoll ist, gibt es nicht umsonst, sondern hat seinen Preis. Das ist mir auch irgendwie nochmal groß geworden. Glückselig zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ich meine, wir wissen das doch grundsätzlich. Eine starke Ehe gibt es nicht umsonst. Eine gute Freundschaft gibt es nicht umsonst. Und wenn ich an gute, intakte Familie denke, das gibt es nicht umsonst. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns auch deutlich machen, wenn hier vom Siegeskranz des ewigen Lebens gesprochen wird, der uns verheißen ist oder uns zugesagt ist, was hat das denn? Was war das denn für ein Preis? Ich finde, das ist, also mir ist das jedenfalls nochmal sehr groß geworden, dass wir das genießen dürfen. Aber der Preis, der dafür bezahlt war, war ein sehr, sehr hoher. Es war der Preis, den Jesus bezahlt hat am Kreuz, um uns überhaupt hier so zusammenkommen zu lassen und über sein Wort nachdenken zu können und den Geist Gottes zu haben, der uns die Möglichkeit gibt, sein Wort zu verstehen. Aber es war ein hoher Preis, der dafür bezahlt worden ist. Und ist mir das manchmal bewusst, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich an meine berufliche Laufbahn oder manches in meinem Leben denke, dann muss ich euch schon ehrlich sagen, ich habe manchmal einen hohen Preis für einen schmächtigen Gewinn bezahlt, weil ich glaubte, der Gewinn sei hoch. Und ich habe sicherlich manchmal einen Gewinn unterschätzt und wenig dafür eingesetzt, ihn zu erlangen. Und ich glaube, dass dieser Punkt auch für uns nochmal eine gute Möglichkeit ist, nochmal über unsere Werte oder das, was uns so durchs Leben treibt, vielleicht nochmal nachzudenken, was für einen Preis bezahlen wir und welchen Gewinn bekommen wir. Ich habe in unserer Seelsorgeausbildung nochmal sehr deutlich gelernt, dass die Seele immer gewinnorientiert denkt. Und das bringt uns ja manchmal auch in Schwierigkeiten, weil wir dann dazu verleitet werden, schon mal Entscheidungen zu begünstigen, die uns einen kurzfristigen Gewinn geben. Die Frage ist manchmal, ist dieser Gewinn der richtige für uns? Und manchmal macht es wirklich Sinn, darüber mal nachzudenken oder auch mal Korrektur in seinem Leben zuzulassen, um vielleicht diese Gewinn- und Preisfrage besser zu handeln zu können. Mein letzter Punkt. Gib nicht auf, weil Gott noch nicht fertig ist mit dir. Philipper 1,6 sagt, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird, bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gib nicht auf, weil Gott noch nicht fertig ist mit dir. Mir ist dieser Punkt deswegen so wichtig, weil ich euch und mich darin bestärken möchte, dass wir nicht aufhören zu glauben, dass Gott mit uns ist, mit jedem Einzelnen und mit uns als Gemeinde. Denkt mal, wir haben mit Punkt 1 angefangen, gib nicht auf, weil Gott dich nicht aufgegeben hat. Und ich möchte damit enden, dass ich und wir alle verstehen, dass unser Leben mit ihm ein ganzheitlicher Prozess ist. Er hat uns nicht nur nicht aufgegeben, sondern er möchte das, was in der Zeit bis zum Ende bestanden werden möchte, mit uns machen. Und das heißt, hier in dieser Bibelstelle bedeutet das bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott hat uns nicht nur nicht aufgegeben, sondern viel, viel mehr. Wir bedeuten ihm so viel, dass er fortwährend an uns arbeiten möchte bis zum Ende. Ich habe mir hier so aufgeschrieben, von heute an bis zu diesem Ziel dürfen wir uns gewiss sein, dass er bei uns ist, dass er weiter in und an uns arbeiten möchte. Und jeden Tag aufs Neue dürfen wir mit Sicherheit durchs Leben gehen, dass er das zu Ende bringt, was er in uns angefangen hat. Und mir ist das nochmal aus einer anderen Predigt deutlich geworden, da sagt der Prediger sagt, wo Gott einen Punkt setzt, setzt Gott vielleicht ein Komma oder einen Doppelpunkt. Haben wir auch schon hier gehört. Mir ist bei dem Doppelpunkt nochmal so bewusst geworden. Doppelpunkt kennen wir ja aus der deutschen Rechtschreibung, Grammatik, heißt ja immer Anführungszeichen unten, es geht los. Da kommt eine Ansage oder eine wörtliche Rede, heißt es, glaube ich, offiziell. Und ist das vielleicht auch etwas, wo ich zumindest, das ist jetzt hier an dieser Stelle falsch angebracht, aber wo ich deutlich gemerkt habe, dass Gott bei mir in dieser Situation auch nochmal einen Doppelpunkt gesetzt hat und auch nochmal eine Ansage gemacht hat. Vielleicht, weil er uns etwas sagen möchte, weil er etwas Weiteres für uns vorgesehen hat, wollen wir das verhindern durch Aufgeben? Ich denke, nein. Und hier noch einmal einen Appell an jeden Einzelnen und an uns alle. Lasst uns nicht aufgeben, sondern uns vielmehr damit beschäftigen, dass wir uns gegenseitig darin ermutigen und bestärken, dass Gott noch nicht fertig ist mit uns, auch mit uns als Gemeinde nicht. Gott ist noch nicht fertig mit uns. Er möchte noch vieles tun und bewegen. Geben wir ihm den Raum dafür und haben wir die Geduld und das Vertrauen, dass er das auch tun wird und dass er es zum Abschluss bringen wird, was er angefangen hat. Das ist sein Ziel.